Also, ja, willkommen zum ersten, willkommen zum ersten Talk auf der DHCP, wo es nicht um irgendwas super cooles Softwaremäßiges gehen wird und auch nicht um coole Hardware, sondern um Puzzeln, Speed-Puzzeln, also Puzzeln auf Zeit, nicht auf Speed. Packt die Pillen alle wieder ein. Sorry. Also, Puzzeln auf Zeit. Ich erzähle euch gleich ein bisschen was darüber, was das überhaupt ist und wie das abläuft, was für Strategien man so verwendet, wenn man Speed... Aber warum mache ich das überhaupt? Warum rede ich darüber? Hallo, ich bin Ines und ich puzzle eigentlich schon seit immer, mein ganzes Leben lang. Und vor einem Jahr bin ich über YouTube darauf gestoßen, oh, es gibt Speed-Puzzeln, wow, okay, scheint so ein amerikanisches Ding zu sein. Stellt sich raus, nein, die deutsche Community ist überraschend groß. Und ich habe seitdem viel geübt und an einigen Online- und Offline-Wettbewerben teilgenommen. Ich würde mich jetzt nach einem Jahr so als durchschnittliche Speed-Puzzlerin bezeichnen. Also ich bin jetzt nicht so krasse Meisterin oder sonst irgendwas, aber ich habe sehr viel Spaß daran und ich freue mich immer noch mehr Leute dazu zu kriegen, das Hobby mit mir auszuleben. Es ist nämlich, also ich finde es super und jeder, der gerne puzzelt und gerne, ja, konkurriert bei Wettbewerben, hat da, glaube ich, auch Spaß dran. So. Aber was ist das überhaupt? Ja, wie gesagt, es geht um Puzzeln auf Zeit. Das heißt, bei solchen Wettbewerben sitzen dann so 50 bis 100 Leute, kriegen dasselbe Puzzle und wer am schnellsten fertig ist, ja, der gewinnt, ne? Es gibt bei diesen Wettbewerben immer verschiedene Kategorien, meistens aufgeteilt in Solo, Pairs und Teams. Das heißt, einmal man puzzelt ganz alleine und versucht am schnellsten fertig zu sein. Dann gibt es noch die Pairs-Kategorie, also wo man zu zweit arbeitet. Und Teams, das ist dann zu viert. Und natürlich, je nachdem, was für eine Kategorie man, in was für einer Kategorie man ist, gibt es immer verschiedene Strategien. Weil natürlich, wenn du zu viert an einem Puzzle arbeitest, dann kannst du viel besser deine Schwächen ausgleichen, während wenn du alleine puzzelst, du natürlich nur mit dir selbst ausmachen musst, okay, wie kriege ich das jetzt am schnellsten hin? Genau, die Community ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Wie gesagt, auch sehr in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt gibt es inzwischen überall nationale Meisterschaften. Überall wachsen die Puzzle-Communities. Könnte an Corona gelegen haben. Ich weiß es nicht. Es gibt auch inzwischen in Deutschland, dazu komme ich nachher noch, gibt es auch monatliche Treffs und diverse Offline-Wettbewerbe, Challenges und so weiter. Und ja, das Wichtigste ist natürlich, dass der Spaß an der Sache im Vordergrund steht, dass man Spaß an den Wettbewerben hat, daran, dass man natürlich seinen Erfolg auch sehr gut messen kann, weil natürlich, wenn man auf Zeit puzzelt, man sieht sehr schnell, wie seine Zeiten immer besser werden, was natürlich sehr schön ist. Und die Community ist einfach die eine super wholesome Community, die einfach jedem den Sieg gönnt und super lieb ist und man kommt auch wirklich sehr schnell rein. Genau. Jetzt so ein bisschen zu dem ganzen Speed-Puzzlen. Wie läuft das eigentlich ab? Also, am Anfang ist es so, bei Wettbewerben bekommt man ein unbekanntes Motiv. Ich habe hier mal ein Bild von euch mitgenommen von den Weltmeisterschaften vom letzten Jahr. Da seht ihr die Tische, wo man immer zu zweit ist. Also jeder hat einen halben Tisch. Und darauf liegen diese Beutel und darin sind die Puzzle. Das heißt, wenn man da hingeht, man sieht erstmal nicht, welches Motiv man bekommt, sondern erst, wenn die Zeit startet und man diesen Beutel auspackt, dann sieht man das Motiv. Meistens sind das bekannte Motive von den Herstellern, die die Wettbewerbe sponsern, sodass man, wenn man Glück hat, das Motiv schon mal gepuzzelt hat. Je nachdem, bei welchem Wettbewerb man ist, kann es aber auch sein, dass der Hersteller bei den Finalrunden neue Motive zur Verfügung stellt, die noch nicht released worden sind. Bei den Weltmeisterschaften zum Beispiel, die werden von Ravensburger gesponsert. Da ist ab dem Semifinale sind alle Motive unreleased. Genau, außerdem gibt es natürlich pro Wettbewerb noch spezifische Regeln, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Aber wir starten eben erstmal damit, okay, jeder bekommt dasselbe Motiv und muss es so schnell wie möglich puzzeln. Bei den Solo-Runden haben wir immer ungefähr 1,5 Stunden für ein 500-Teile-Puzzle. Das hängt auch so ein bisschen vom Veranstalter an. Bei den Pairs- und Teams-Kategorien hat man dann natürlich auch mal ein bisschen mehr Zeit, wenn es auch größere Teileanzahl geht. Genau, bei Pairs und Teams reden wir dann von 1000-Teile-Puzzeln und zum Teil auch 500-Teile. Beim Speed-Puzzling geht es natürlich um die schnelle Entscheidungsfähigkeit, weil man das Motiv vorher nicht gekannt hat. Also muss man schnell entscheiden, alles klar, was mache ich jetzt damit? Wonach sortiere ich? Was puzzle ich jetzt im besten Fall schnell? Und man lernt dann so ein bisschen seine individuellen Methoden, seine Strategien, was sind meine Stärken und wie puzzle ich am besten und am schnellsten. Ich habe euch jetzt mal als Beispiel die Zeiten von den Weltmeistern von diesem Jahr mitgebracht. Die Weltmeisterin hat ihr 500-Teile-Puzzle in 39 Minuten 44 Sekunden gemacht. Zum Vergleich, ich mache das ja seit einem Jahr. Ich kam bis jetzt, glaube ich, 2-mal beim Üben auf unter einer Stunde. Also 40 Minuten ist schon sehr krass. Und bei den Pairs waren es zum Beispiel dieses Jahr 1000 Teile. Da hat ein Siegerpaar 54 Minuten gebraucht. Das ist für 1000 Teile schon sehr krass. Das schaffe ich vielleicht mit meiner Pairspartnerin bei einem 500-Teile-Puzzle. Genau, und bei den Teams ist es so, dass sie meistens zu 4 2000-Teile-Puzzle machen müssen. Und hier war die Zeit für 2000-Teile-Puzzle dieses Jahr bei 1 Stunde 16. Das ist auch, das sind irgendwie 40 Minuten pro Puzzle. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber sie haben es hingekriegt. Ja, aber das ist so ein bisschen das, wie so Speed-Puzzeln funktioniert. Man bekommt dieses Motiv und dann puzzelt man. Aber wie puzzelt man jetzt? Natürlich gibt es da verschiedene Strategien und über die reden wir jetzt. Ich habe so ein paar Puzzlemotive mitgebracht, die ich euch jetzt mal zeigen werde und euch versuche zu erklären, wie denkt so ein Puzzler, wenn er dieses Puzzlemotiv vor sich sieht, was versucht er irgendwie zu erkennen. Als erstes habe ich euch dieses Bild hier mitgebracht. Es ist überraschend scharf. Ich dachte, beim Puzzle raussuchen, die werden auf dem großen Leinwand sicher nicht so gut aussehen, aber ich bin überrascht. Genau, das ist New York Postcard. Das ist eins von den bekanntesten Speed-Puzzle-Motiven. Von der Postcard-Reihe von Ravensburger gibt es 3 Stück und New York Postcard ist eins davon. Ach ja, vergessen zu sagen, alle Motive, die ich euch jetzt zeigen werde, sind alle von Ravensburger. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie Ravensburger super hier sponsern möchte, sondern einfach, weil Ravensburger oft benutzt wird und gerade in Deutschland, Ravensburger sitzt in Deutschland, deswegen puzzeln einfach sehr viele damit. Und es sind alles 500-Teile-Puzzle. Genau, und dieses hier ist eins von den sehr guten Einsteiger-Puzzles, weil es halt sehr, sehr viele verschiedene Formen und Farben hat, nach denen man gut sortieren kann. Und natürlich ist es individuell, was man dann als erstes machen möchte oder worauf man sich konzentriert. Mir würde zum Beispiel sofort auffallen, dass hier links diese pinke Blume am Rand ist oder dass links viel gelb ist und rechts viel rot. Und andere Menschen sehen vielleicht zuerst das Graue in der Mitte oder sowas. Genau, und das ist auch ein Puzzle, wo ich zum Beispiel zuerst auch den Rand aussortieren würde, wie bei den meisten Puzzle. Also es gibt wenige Puzzle, wo ich nicht der Meinung bin, dass es sehr sinnvoll ist, den Rand zuerst auszusortieren und zu machen. Es gibt Menschen, die machen das nicht. Aber ich finde es immer gerade als Einsteiger sehr sinnvoll, weil es einem so ein bisschen ein Gefühl dafür gibt, wie groß ist das Puzzle, wo kommen ungefähr die Sachen hin. Mit diesem Motiv hat übrigens dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften ein Pole, und zwar Viktor Kaczprzyk, polnischer Nachname, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht, hat die schnellste Zeit der Weltmeisterschaften geknackt. Der hat dafür 22 Minuten gebraucht. Natürlich war das nicht sein First Try mit dem Motiv. Es ist, wie gesagt, sehr bekannt. Er wird das sicher schon einige Male gemacht haben. Aber 22 Minuten für 500 Teile, auch wenn man das Motiv schon kennt, ist schon eine Leistung. Genau. Dann haben wir als nächstes Motiv Vinyl. Das habe ich auch mit dabei. Das ist auch ein super Einsteiger-Puzzle. Das war eins von denen, wo ich auch zum ersten Mal unter einer Stunde gekommen bin. Es ist ein super Puzzle, weil es einfach so viele verschiedene Formen und Farben hat. Also alleine die blaue Schallplatte rechts unten ist halt super easy zum Aussortieren. Und auch danach gibt es einfach sehr, sehr viele Formen und Farben, nach denen man sortieren kann. Man hat direkt neben der Schallplatte dieses Notizbuch mit pinken Blumen, die sich super gut aussortieren lassen, oder auch die Schriftzüge Disco, und oben ist auch nochmal ein Schriftzug irgendwo. Das heißt, das ist wirklich ein Puzzle, das sich gut machen lässt, auch für Einsteiger. Genau, es gibt einige Puzzle, die sich wirklich sehr gut eignen. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig davon, was man selbst gut puzzeln kann. Es gibt Leute, die sind total gut in irgendwelchen Landschaftspuzzle oder irgendwelchen verschwommenen Fotos. Die meisten Leute starten aber eher mit solchen Illustrationen oder guten Fotos, wo wirklich viele Formen und Farben zu sehen sind. Eine weitere Ravensburger Reihe, die sich gut dafür eignet, ist Circle of Colors. Das sind runde Puzzle von Ravensburger. Diese beiden sind Ocean und Pokeball. Die waren auch schon beide bei den Klassifizierungsrunden bei den Weltmeisterschaften dabei. Und die eignen sich halt super zum Speedpuzzeln, weil sie immer einen Farbverlauf haben. Also bei dem Ocean hat man ja rundherum immer den Farbwechsel. Und bei der Pokeball geht's gut von innen nach außen. Was hier auch auffällt, bei der rechten, bei der Pokeball, das ist eines der wenigen Puzzle, wo ich zum Beispiel darauf verzichten würde, den Rand zu machen. Wie ihr seht, ist der Rand nämlich einfach nur blau. So. Das heißt, da mit dem Rand anzufangen, wäre vielleicht nicht die beste Idee. Und das ist so eine Sache, die man sofort erkennen sollte, wenn man dieses Puzzle auspackt, dass man merkt, okay, nein, ich muss von innen anfangen mit dem Pink. Weil außen mit dem Blau, da sitze ich Ewigkeiten dran, weil es da nichts gibt, außer die Form der Puzzleteile, woran ich mich orientieren kann. Genau, das waren jetzt so ein paar leichtere Motive. Kommen wir jetzt mal zu den etwas schwereren Motiven. Da hätten wir einmal dieses wundervolle Motiv. Das ist die Tiger Family in the Oasis. Das war das Puzzle, das letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften, bei dem Finale benutzt wurde. Und es ist zwar auch ein Puzzle, wo man den Rand gut machen kann, aber dann wird's wirklich schwierig. Du kannst zwar so ein bisschen den Tiger aussortieren und du hast links und rechts unten lila Blüten, aber alles ist halt über das ganze Puzzle verteilt. Heißt, du musst dann gucken, okay, gehört jetzt das Tigerteil, was ich in der Hand habe, zum rechten Tiger, zum linken Tiger, zu dem hinteren Tiger? Oder wenn ich jetzt irgendein grünes Teil in der Hand habe, ist es jetzt eine Palme oben oder der Farn unten? Es ist schon deutlich schwieriger. Man muss da schon gut drin sein, verschiedene Schattierungen erkennen zu können oder die Blätter. Es ist dann eben schon sehr detailreich. Das hat zum Beispiel die Weltmeisterin 2024 in 37 Minuten 58 geschafft. Ich kam da bis jetzt nicht auf unter 90 Minuten. Es ist ein sehr detailreiches Puzzle. Unter anderem auch detailreich sind die wunderbaren Lupinen. Das ist ein bisschen zweigeteilt. Der obere Teil, der Himmel, geht halt super gut. Du hast oben einen wunderschönen Verlauf, du kannst das sehr gut machen. Man könnte sich hier auch einfach den Rand sparen und einfach nur Himmel aussortieren und dann den unteren Teil machen. Und man könnte meinen, der untere Teil ist auch nicht so schwer, weil du lila und pink hast. Aber leider stimmt das nicht so ganz. Es ist ich habe es gemacht und ich bin ein bisschen dran verzweifelt, weil unten wirklich alles ineinander so ein bisschen verschwimmt. Es ist halt auch ein Foto, was ja nicht so viele Details zeigt. Es gibt wenig Möglichkeiten zur Differenzierung. Deswegen, das ist wirklich ein etwas schwierigeres Puzzle, wo man wirklich sehr auf Details achten muss, wie ist es orientiert und so weiter. Ja, zum Thema verschwommene Fotos hätten wir noch Sunset in Copenhagen. Spannend. Es gibt jedes Jahr vor den Weltmeisterschaften immer Leute auf YouTube von der Puzzle-Community, die so ein bisschen versuchen einzuschätzen, was für Motive könnten denn kommen. Denn wenn irgendwie Ravensburger im Jahr so ein paar Motive veröffentlicht hat, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die drankommen könnten. Letztes Jahr kam die Skandinavien-Reihe raus und bei dem Puzzle waren sich alle einig, das ist zu schwer, das wird nicht drankommen, das können die nicht nehmen. Ja, es kam dann dran. Es war eine Überraschung für alle und es ist einfach ein schwieriges Puzzle, weil es wirklich nicht wirklich was gibt, woran man sich orientieren kann. Man kann zwar den Himmel und das Meer aussortieren und dann hast du halt das in der Mitte. Es ist sehr, sehr schwierig, das irgendwie auszusortieren. Du kannst halt nach Farbe bei den Häusern was machen und dann gibt's halt Linien. Sehr, sehr viele Linien und Boote. Ja. So, das letzte Motiv, was ich euch mitgebracht habe, ist ein Beispiel dafür, dass nicht jedes Puzzle Speed-Puzzle geeignet ist. Das ist der Pfau. Ich habe versucht, diesen Pfau zu machen. Ich bin irgendwann auch nicht mehr wirklich speedy gewesen. Ich habe dafür 3 Stunden gebraucht. Das ist ein Beispiel dafür, dass sich nicht jedes Puzzle eignet. Ich habe, glaube ich, irgendwie mal geguckt auf einer Webseite, ob jemand anderes das gespeedpuzzelt hat. Ich habe es inzwischen ehrlich gesagt wieder verdrängt, was die Zeiten waren. Einer von den wirklich Guten hat dazu eine Zeit veröffentlicht und er war unter einer Stunde. Und ich dachte, ich verliere den Glauben an die Menschheit, weil ich wüsste nicht, wie ich das hinkriegen würde. Aber gut, ich fasse nochmal die Strategien zusammen und wie das so ein Speedpuzzler macht. Also, erstmal packen wir den ganzen Schmus aus. Das ist übrigens auch eine ganz eigene Mathematik, weil du musst dann den Karton aus diesem Beutel raus, dann musst du gucken, je nach Wettbewerb haben sie diese Kleber an dem Karton schon entfernt, andere stellen extra Cutter zur Verfügung. Dann musst du den aufschneiden, dann musst du den Karton aufmachen, dann sind aber die Puzzleteile noch in diesem Plastikbeutel. Dann musst du den aufreißen und versuchen, keine Teile überall zu verteilen. Dann musst du noch die Box in den Boxhalter packen, damit du das Motiv angucken kannst. Und dann kannst du anfangen zu puzzeln. Und es ist wirklich eine eigene Mathematik. Es gibt wirklich, ich habe eine YouTuberin gesehen, die mit ihrem Pair dann beim Wettbewerb stand. Und dann waren die so, okay, du machst jetzt das, ich mach das auf, dann gibst du das weg und dann fange ich an. Es ist eine ganz eigene Geschichte noch. Aber gut, wir packen das Ganze aus und dann müssen wir das Motiv irgendwie einschätzen und uns überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Wonach gehe ich jetzt? Sortiere ich den Rand aus? Also erstmal natürlich alle Teile umdrehen, dann was mache ich währenddessen, sortiere ich den Rand raus, sortiere ich direkt nach Farben oder gehe ich einfach irgendwie drauf los. Und dann muss man seine eigenen individuellen Stärken und Schwächen kennen und irgendwie ausnutzen. Das heißt, ich bin ein Mensch, ich kann sehr gut mit Farben, ich erkenne relativ gut Verläufe, heißt, ich würde mich wahrscheinlich eher auf Farben konzentrieren. Es gibt Leute, die können sehr, sehr gut Details erkennen auf Puzzleteilen. Dann würden die vielleicht eher danach sortieren. Genau, und so gibt es immer, ja, jeder macht es irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Dann kann man natürlich auch auf die einzelnen Puzzleformen achten, sprich auf die Shapes, die ich hier auch auf die Folie gepackt habe. Und es kommt natürlich auch darauf an, welcher Hersteller das ist. Klar, wenn ich mein Leben lang Ravensburger gepuzzelt habe, komme ich besser mit den Puzzleformen und mit dem Puzzle klar, als wenn das ein Hersteller ist, den ich vielleicht noch nie gepuzzelt habe. Es gibt Unterschiede, auch wenn das vielleicht für Menschen, die wenig puzzeln, sich denken, hä? Aber ja, es gibt Unterschiede in der Qualität, in den einzelnen Formen. Manche haben auch einfach nochmal wilde Formen, die da jetzt nicht drauf sind, eingebracht, wo das einfach nur so eine geschwungene Linie plötzlich ist. Genau, und je besser man den Hersteller kennt, desto besser kann man da auch damit umgehen. Genau. Dann haben wir noch das Thema Umgebung. Das wird, glaube ich, oft unterschätzt. Wenn man so einen Wettbewerb hat, dann sitzen da 50 Leute um einen rum. Manche Menschen möchten vielleicht Stille. Gut, dass es inzwischen Noise-Canceling-Kopfhörer gibt. Andere nutzen Musik, um einfach sich so ein bisschen anzutreiben. Die deutsche Meisterin hat inzwischen ihre Hardstyle-Playlist veröffentlicht. Das finde ich sehr gut. Und natürlich bei Pairs oder Teams, also wenn man mit mehreren Leuten an einem Puzzle arbeitet, dann ist natürlich auch die Kommunikation nochmal so ein Ding. Will ich mit meinem Pairs-Partner irgendwie kommunizieren während des Puzzeln? Will ich einfach nur kurz irgendwelche, ja, kurz austauschen, du machst das, ich mach das und dann konzentrieren wir uns einfach, reden wir währenddessen, meine Pairs-Partnerin und ich beleidigen uns die meiste Zeit. Es ist immer so ein bisschen, ne, wie man so seine Strategie hat. Genau, dann, wie gesagt, gibt es je nach Wettbewerb verschiedene Regeln, die man beachten sollte. Natürlich ist es je nach Wettbewerb unterschiedlich, welche Tischgröße man bekommt. Also ihr habt es ja vorher bei dem Bild gesehen, dass man sich bei Solo, bei den Weltmeisterschaften einen Tisch teilt. Ich war mal bei einem Wettbewerb, da waren die Tische überraschend klein. Das war ein Schock für alle, weil natürlich, wenn du übst, hast du irgendwie vielleicht einen großen Esstisch. Und dann kommst du da an und plötzlich ist es ja ein Schultisch von früher und dann, naja, wird schwierig. Und es gibt noch andere Regeln, die man eben beachten sollte. Zum Beispiel, wie vorher erwähnt, ob die Puzzleboxen schon geöffnet sind oder ob man selbst den Kleber entfernen muss und ob man zum Beispiel Puzzle Trays nutzen darf, also diese Puzzle-Tabletts zum Sortieren. Die sind bei 1000 Teile Puzzle sicher sehr hilfreich für manche Leute. Und es gibt bei Wettbewerben oftmals Einschränkungen, wie viele du nutzen darfst und wie groß die sein dürfen. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen drauf achten. Dann eine wichtige Strategie, die jeder, inklusive mir, gerne mal vergisst. Man darf die Vorlage benutzen. Man bekommt eine Box, wo das Motiv drauf ist und man kann da drauf gucken. Viele Menschen vergessen das gerne mal und puzzeln dann und gucken auf die Puzzleteile und vergessen, dass direkt vor ihnen die Vorlage steht. Man darf da drauf gucken, es ist okay. Auch sehr wichtig, das habe ich mal in einem Video gehört und finde ich sehr gut, if it doesn't work, abandon. Viele Menschen puzzeln und verzweifeln an einer Stelle und versuchen, dieses eine Puzzleteil zu finden und schaffen es nicht. Und versuchen aber es trotzdem immer weiter und verlieren damit viel Zeit. Das passiert jedem mal, passiert mir auch immer mal wieder, aber man sollte halt vielleicht so ein bisschen dran arbeiten, dann einfach zu sagen, alles klar, ich arbeite jetzt an einer anderen Stelle weiter, später, ich komme darauf zurück, es läuft nicht weg. So. Und das Allerwichtigste natürlich ist der Spaß natürlich an der Herausforderung, sich selbst herauszufordern, andere Leute herauszufordern, an der Community. Manchmal ist es auch frustrierend, klar, wenn man mal ein Puzzle macht und plötzlich wieder eine viel längere Zeit hat als vorher. Es ist halt ein super Hobby, weil es einen messbaren Erfolg hat und wenn du dann zum ersten Mal unter einer Stunde bist, dann möchtest du am liebsten eine Party feiern. Und ja, es ist einfach sehr spaßig, sowohl mit der Community als auch einfach da zu 50 zu sitzen und alle arbeiten am selben, am gleichen Puzzle. Genau. Jetzt haben wir ganz viel über Strategien geredet. Jetzt erzähle ich euch was über die Community dahinter und über die Wettbewerbe, die so stattfinden. Erstmal zur Community. Die ist sehr stark gewachsen durch die YouTuberin Karen Puzzles. Das ist eine amerikanische YouTuberin, die generell einen Kanal hat über Puzzle, über alles Mögliche. Nicht nur über Speedpuzzle, sondern auch über Vintage-Puzzle und was für Puzzle es nicht alles gibt. Und egal, wen ich gefragt habe in der deutschen Community, die meisten kamen über sie darauf tatsächlich. International gibt's die World Jigsaw Puzzle Championships. Die gibt es seit 2019, waren dann während Corona natürlich nicht. Aber seit 2022 finden sie wieder jährlich statt. Bis jetzt waren sie immer in Valladolid in Spanien. Mal gucken, wo sie dann nächstes Jahr sind. Gerüchten zufolge könnte sich das jetzt auch mal ändern. Genau, und national gibt es inzwischen überall jährliche Meisterschaften. Es gibt finnische, belgische, ich habe schon China gesehen. Dieses Jahr waren auch die ersten europäischen. Die waren in Ungarn und nächstes Jahr sind die in der Türkei. Und es gibt natürlich ganz viele Online-Wettbewerbe und Online-Foren dazu. In Deutschland hatten wir dieses Jahr die ersten deutschen Puzzle-Meisterschaften. Die waren dieses Jahr in Leonberg, warum auch immer. Das ist ein Minikaff in der Nähe von Stuttgart. Und wir haben inzwischen ganz viele Offline- und Online-Wettbewerbe. Nächstes Jahr sind zum Beispiel auch welche in Dortmund, in Siegen. Also inzwischen ist es ganz groß. Und die Community dahinter ist hauptsächlich der Deutsche Puzzleverein. Das ist ein eingetragener Verein und ja, darum handelt es, also die organisieren da eigentlich immer das meiste dahinter oder sind da zumindest Teil davon und machen da ganz viel. So, bei den Wettbewerben, wie gesagt, die werden durch verschiedene Hersteller gesponsert. Das heißt, es ist nicht immer alles durch Ravensburger oder Schmidt gesponsert, was ja so die beiden Hersteller sind, die wir in Deutschland gut kennen, sondern es gibt ganz viele verschiedene. Die europäischen wurden zum Beispiel vom Hersteller Trefel gesponsert, den kannte ich davor auch noch nicht. Das ist natürlich auch super, um mal so ein bisschen andere Hersteller kennenzulernen und nicht immer dieselben. Was sehr gut ist, ist, es gibt momentan immer noch für die meisten Wettbewerbe eine offene Anmeldung. Heißt, man muss sich nicht irgendwie vorqualifizieren oder irgendwas vorweisen, man meldet sich da einfach an. Die einzige Ausnahme, die ich bis jetzt entdeckt habe, war für die diesjährigen deutschen Meisterschaften, aber auch nur, dass die Mitglieder des Deutschen Puzzlevereins sich eine Woche vorher jetzt anmelden durften. Das gab aber bis jetzt noch nie Probleme. Es waren an sich immer genug Plätze da, dass sich die meisten anmelden konnten und man mit Warteplätzen immer noch reinrutschen konnte. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es jetzt, wo die Community so groß geworden ist, vielleicht sich demnächst ändern könnte. Aber offenbar mal nicht. Dann, wie gesagt, gibt es bei den Wettbewerben immer verschiedene Kategorien und Regeln. Über die Regeln habe ich ja gerade schon mal gesprochen. Und bei den Kategorien haben wir meistens Solo, Pairs und Teams. Es gibt aber inzwischen bei vielen Wettbewerben auch eine Einsteigerkategorie mit 300 Teilen, um auch ein bisschen ja den Leuten eine Chance zu geben, die vielleicht nicht ein Puzzle in 30 Minuten lösen können. Und es gibt auch öfter Quarterfinals, Semifinals und so weiter, je nachdem, wie groß der Andrang eben ist. Und es gibt auch öfter verschiedene Voraussetzungen bei den Kategorien. Dieses Jahr war es zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften so, dass bei dem Solo du nicht ein unbekanntes Motiv bekommen hast, sondern zwei. Und dann konntest du auswählen, welches ist besser für mich, welches kann ich schneller puzzeln. Was auch noch mal mehr Strategie in die ganze Sache reinbringt, weil du dann wirklich dir sicher sein musst, okay, ich kenne meine Stärken gut genug, um zu wissen, dieses Puzzle kann ich besser machen als das andere zum Beispiel. Genau. Es gibt immer Livestreams auf YouTube zu den Meisterschaften. Und wenn es mal keinen Livestream gab, weil es ein kleineres Event gibt, gibt es zumindest danach irgendwelche Videos dazu. Und während solchen Wettbewerben gibt es immer noch irgendwas nebenbei. Bei den Weltmeisterschaften wurde zum Beispiel ein Guinness World Record Versuch gemacht, wie das schnellste Puzzle mit 43.000 Teilen oder irgendwie sowas. Und es gibt immer Workshops und alles drum und dran. Also auch wenn man zum Beispiel in der ersten Runde jetzt ausscheiden würde, hätte man immer noch genug zu tun. Ja, ich habe euch jetzt hier mal einen Screenshot mitgebracht von den diesjährigen Weltmeisterschaften, was da so für Länder beteiligt waren. Wie man sieht, am meisten beteiligt war Deutschland. Das hat mich irgendwie auch erstmal überrascht. weil ich es einfach davor nicht wusste, dass die Community so groß ist hier. Aber es sind zum Beispiel auch einzelne Teilnehmer aus Guatemala, Ägypten, Ecuador, Kuba. Also die Leute reisen wirklich von überall hin an. Und deswegen gibt es zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften eine Länderregelung. Weil natürlich ist es so, die Weltmeisterschaften werden ja durch Ravensburger gesponsert, was ja ein deutscher Hersteller ist. Und natürlich werden andere Länder vielleicht nicht so viel Zugang haben zu diesen Ravensburger Puzzles. Die werden nicht überall verkauft. Und deswegen und auch, weil die Veranstalter natürlich möchten, dass so viele Länder wie möglich Interesse haben und lange gucken, gibt es diese Länderregelung. Diese Länderregelung besagt, dass die ersten 85 Gewinner von der ersten Runde in die nächste Runde kommen. Aber wenn zum Beispiel jetzt Japan die Teilnehmer hat und die sind nicht in den ersten 85 Gewinnern, dann kommt der Bestplatzierteste von Japan trotzdem weiter, obwohl er nicht in diesen ersten 85 war. Einfach damit eben alle Länder in der nächsten Runde vertreten sind. Das ist ein bisschen umstritten bei vielen Leuten, weil natürlich dadurch anderen Leuten, die vielleicht besser waren, ein Platz weggenommen wird. Aber es ist einfach eine Community, die viel darauf gibt, inklusiv zu sein und einfach vielen Ländern diese Chance zu geben. Ich finde sie super, ehrlich gesagt, einfach weil es eben damit für alle Länder einfach eine Chance ist. Aber mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich habe euch jetzt ein Video mitgebracht vom diesjährigen Weltmeisterschaftsfinale. Mal gucken, ob das jetzt mit dem Ton funktioniert. Wenn nicht, dann synchronisiere ich euch das jetzt einfach spontan. Oh, okay, das sieht schon mal gut aus. Wir testen das jetzt mal. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. Und ich weiß nicht, ob ich hier den Ton dann ändern kann im Worst Case. Ich höre keinen Ton. Aber dann mache ich das jetzt einfach mal so. Ihr seht hier die Finalrunde. Und zwar ist links oben ist Veronika Huptas, eine Polin, die jetzt noch irgendwie 20 Teile zu tun hat. Rechts neben ihr ist die deutsche Kati Reiner, das war die deutsche Meisterin. Die hat noch ein paar mehr Teile als sie, aber auch nicht so viele mehr. Und unter ihr ist Viktor, den ich vorher schon mal erwähnt habe. Der scheint auch nicht mehr so viele Teile zu haben. Und es ist immer wieder krass, ihm zuzugucken. Seine Finger bewegen sich einfach so wahnsinnig schnell. Und das sind so die drei Favoriten, die wir hier jetzt gerade sehen. Und es nähert sich so ein bisschen dem Ende zu. Was ihr jetzt nicht hört, ist das Kreischen im Hintergrund, wo alle gerade anfeuern und die Krise kriegen. Genau. Und jetzt gucken wir denen so ein bisschen zu. Wuhu. Merkt ihr die Spannung? Ich merke sie auf jeden Fall. Ja, was macht Viktor hier gerade? Viktor hat, glaube ich, nur noch nicht mehr so viele Teile. Ah, sie liegen auf seinem Puzzle. Das ist immer schlecht, Dinge auf dem Puzzle zu lagern, weil man sie dann nicht mehr so gut sieht. Also habe ich keine Ahnung, wie viele Teile er noch hat. Aber Veronika Huptas, oben links. Was macht sie? Sie ist gleich fertig. Schafft sie es? Ja. Oh, sie hat einen Teil unten vergessen im Beutel. Und es ist Veronika Huptas, ist die Weltmeisterin, wenn sie es reinkriegt. Ja. Juhu. So, jetzt haben wir noch Viktor und Kati. Kati hat noch ein paar mehr Teile. Viktor, wie immer sehe ich es bei ihm nicht. Kriegt das hin oder kriegt es Kati zuerst hin? Die Spannung steigt. Wir alle jubeln. Juhu. Wer schafft es? Kati hat noch 5 Teile. Jetzt haben sie es gewechselt, danke für nichts. So, jetzt ist Viktor oben. Ich habe keine Ahnung, seine Teile, wo sind sie? Es sind noch 3, glaube ich. Bei ihr sind es noch 4 oder 5. Und Viktor ist Zweiter. Juhu. Und Kati hat noch wenigen Sekunden den 3. Platz gemacht. Yay, Party. Alle einmal, juhu, okay, cool. Das war jetzt ohne den Ton vielleicht nicht ganz so spannend, aber ich habe es versucht. Das waren die letzten Minuten von der Weltmeisterschaft im Solo. Wie ihr seht, haben 2 Polen ersten, 2. Platz gemacht und den 3. hat Kati Reiner gemacht, die Deutsche. Ja, so läuft das ab. Vielleicht mit ein bisschen mehr Jubeln im Hintergrund. Aber es ist sehr, sehr spannend, weil es einfach zeitweise um Sekunden geht. Je nachdem, wie schnell du dein letztes Puzzleteil reingedrückt bekommst. Ja. Also, ich habe auch jetzt noch ein paar bekannte Persönlichkeiten mitbekommen, die man kennt, so in der Community. Hier haben wir erstmal links Alejandro Clemente León. Das ist ein Spanier, der die Weltmeisterschaft zweimal in Folge gewonnen hat. Er hat mal ein Video gemacht, wo man sein Puzzle-Lager gesehen hat. Er hat ein eigenes Lager für seine Puzzle, weil er so viele hat. Und er hat inzwischen sogar eine eigene Puzzle-Marke rausgebracht mit Puzzles, die sich zum Excuse me? Ich war noch nicht fertig, danke. Ja, er hat eine eigene Puzzlemarke mit Sweet Puzzles. Ich habe auch eins davon mit, das zeige ich euch nachher. Und ja, zweimaliger Gewinner, sehr krass. Und dann haben wir rechts einmal Karen Puzzles. Sie ist, wie gesagt, die YouTuberin, durch die viele auf das ganze Thema gekommen sind. Ich kann ihren Kanal generell jedem empfehlen, der sich für Puzzles interessiert, auch nicht nur Sweet Puzzles. Aber sie macht sehr, sehr gute Zusammenfassungen zu diversen Wettbewerben. Zu den diesjährigen hat sie noch keine gemacht. Ich warte darauf, dass sie endlich rausbringt. Aber zu den letzten Jahren, die sind super und auch generell ihre Videos machen sehr viel Spaß, wenn man Puzzles mag. Dann hätten wir hier noch einmal, ja, die Fotos sind vielleicht nicht so gut. Man findet überraschend wenig Fotos zu Speed-Puzzle-Wettbewerben. Ich verstehe gar nicht, warum. Einmal Viktor, wie gesagt, den haben wir gerade gesehen, der Zweitplatzierte von diesem Jahr. Und er hat tatsächlich auf der Webseite myspeedpuzzling.com, das ist eine Webseite, wo man seine Puzzlezeiten hochladen kann und dann so seine Charts einsehen kann mit irgendwelchen Statistiken und sowas. Da hat er die besten Durchschnittszeiten auf der ganzen Welt. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, nächstes Jahr knackt er das Ganze. Nächstes Jahr wird er wahrscheinlich der Meister. Und genau, hier rechts haben wir Veronika Hupters, das war die diesjährige Gewinnerin. Letztes Jahr war sie Zweite und das war super schön, weil letztes Jahr war ihr erstes Puzzle-Event. Das heißt, sie kam da an und hat einfach direkt abgeräumt mit dem zweiten Platz und dieses Jahr mit dem ersten. Und das ist halt eines der schönsten Dinge auf diesen Events, dass einfach teilweise Leute da ankommen, zum ersten Mal auf sowas kommen und teilnehmen und einfach den ganzen Schmus gewinnen. Es gab auch bei den USA Nationals vor einem Jahr einen ähnlichen Fall. Die USA Nationals sind natürlich auch recht groß. Und da war dann die Sitzaufteilung ist meistens natürlich so, dass die besten Speedpuzzler, die man so kennt, ganz vorne sitzen, damit die Kameras nicht hin und her laufen müssen, wenn die dann sich jetzt langsam dem Ende zuneigen. Und dann saß da ganz hinten eine 17-Jährige, die hat dann gewonnen. Alles. Die hat einfach den ganzen abgeräumt. Und die war 17. Das war ihr erstes Event. Die ist dieses Jahr, glaube ich, auch bei den Meisterschaften in den ersten 10 gewesen. Also es ist schon krass, dass da also wirklich einfach Leute ankommen und ohne große Erfahrung das Ganze gewinnen können. So, und jetzt habe ich noch zwei Deutsche für euch mitgebracht. Da haben wir einmal wieder mit wunderbar scharfen Fotos Kathi Reiner. Das war die Drittplatzierte dieses Jahr, die wir gerade in dem Video gesehen haben. Sie ist queer und Informatikstudentin. Ich warte noch darauf, dass wir sie irgendwann mal hier irgendwie in den CCC mit einbringen. Sie ist bei den EU-Meisterschaften dreifach Gewinnerin geworden. Sie hat alle drei Kategorien gewonnen. Und bei den deutschen Meisterschaften ist sie auch im Solo Erste geworden und theoretisch in den anderen beiden Kategorien auch Erste, aber da ihre Partnerin international war, haben sie nur den internationalen Preis gewonnen. Und hier rechts von ihr haben wir noch Nina Schicks, das ist eine Kölnerin, die ist Fünftplatzierte geworden dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften und sie war beste Newcomerin. Und auch sie hat bei den deutschen Meisterschaften nach Kathi alles abgeräumt. Also auch sie ist jemand, der sehr wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder viele Wettbewerbe gewinnen wird. So, und jetzt habt ihr alle richtig Bock, da mitzumachen. Und was braucht man dafür eigentlich? Es ist eigentlich erstmal relativ easy. Man braucht ein Puzzle Wer hätte es gedacht? Man braucht eine Stoppuhr oder sein Handy, um so ein bisschen seine Zeit stoppen zu können. Und einen Boxhalter, das seht ihr hier jetzt auf dem Bild, hier ist ein pinker Boxhalter. Man kann auch einfach die Box selbst zum Halten nutzen, aber irgendwann, um schneller zu sein, haben die meisten Leute so einen Boxhalter. Da gibt's auch 3D-Druckvorlagen für. Genau. Und bei der Stoppuhr, man kann sein Handy nutzen, aber irgendwann, die meisten Leute kaufen sich dann eine Stoppuhr. Ich habe hier meine mit, das ist einfach so, ne, eine Stoppuhr, weil es halt easier ist, da drauf zu drücken und das ist größer. Man hat dann die Zeit besser im Blick, um sich selbst auch einschätzen zu können während dem Puzzeln. Das geht ein bisschen einfacher als so ein Handy. So, und was gibt's sonst noch so in Deutschland? Wie gesagt, gibt's den Puzzleverein Deutschland e.V., der hat Instagram und Discord. Und dem zu folgen lohnt sich, weil die einfach zu allem News posten. Wenn da irgendwelche Anmeldungen starten für neue Events, dann posten die das auf ihrem Instagram. Auch wenn da irgendwelche Puzzletreffs wieder stattfinden, dann posten die das da. Und deren Discord ist auch voll mit Informationen. Da haben die auch noch ein bisschen so Challenges und andere Sachen, wo man sich so ein bisschen connecten kann, wenn man vielleicht gerade nicht zu Puzzletreffs gehen kann. So, dann gibt's noch örtliche Puzzletreffs in Deutschland verteilt. Inzwischen an sehr, sehr vielen größeren Orten gibt es Puzzletreffs. Noch keinen in Heilbronn. Ich bin ein bisschen schockiert. Vielleicht müssen wir das irgendwann mal ändern. Und das ist natürlich super, wenn man einfach mal so ein bisschen Leute kennenlernen möchte, aber auch um Puzzle zu tauschen, zu leihen, Gebrauch zu kaufen. Weil klar, wenn man mit dem ganzen Thema anfängt, sich Puzzles immer neu zu kaufen, könnte irgendwann kostenintensiv werden, habe ich gehört. Deswegen ist so eBay oder so Puzzletauschtreffs helfen da so ein bisschen die Kosten geringer zu halten. Dann haben wir noch myspeedpuzzling.com, das habe ich gerade schon bei Victor erwähnt, wo man seine Zeiten eintragen kann, wo man sich so ein bisschen mit den anderen vergleichen kann. Aber wie gesagt, auch die großen Leute tragen da ihre Zeiten ein. Das kann auch zu Frustration führen. Ich nutze es deswegen zum Beispiel nicht, weil ich dann die Krise kriegen würde. Aber es ist natürlich ganz schön, wenn man da so seine Zeiten und so seinen Verlauf ein bisschen einsehen kann. Dann die Online-Wettbewerbe, wo sich die Leute dann über Zoom oder Google Meet dann treffen und darüber einen Wettbewerb machen. Der bekannteste in Deutschland ist der Euro Jigsaw Jam. Das liegt daran, dass die Veranstalterin in Deutschland wohnt und deswegen auch die Versandkosten für uns geringer sind. Da ihre aber ein bisschen teurer sind, habe ich noch zwei andere aufgelistet. Das wäre einmal Puzzle France und Puzzle Gazelle. Puzzle France ist in Frankreich. Das ist momentan noch ein bisschen billiger. Da mache ich auch immer mit, weil da man eben wirklich nur fürs Puzzle zahlt. Und dann auch Versandkosten um und drauf, aber die sind da nicht so viel. Und Puzzle Gazelle ist UK-basiert, da habe ich bis jetzt noch nicht mitgemacht. Da weiß ich also nicht, wie es mit den Versandkosten aussieht. Ist aber auch in Europa eines von den größeren Online-Wettbewerben. Ja, und dann gibt es noch die Offline-Wettbewerbe, die nächstes Jahr stattfinden. Dieses Jahr ist nicht mehr so viel, von dem ich wüsste. Im Januar findet der Art in Pieces statt, das ist in Dortmund. Da ist die Anmeldung schon abgeschlossen. Dann findet in Siegen der Puzzle Blitz statt, den gab es dieses Jahr auch schon. Den gibt es dann nächstes Jahr auch wieder im Februar. Dafür ist die Anmeldung noch nicht gestartet, da hat man noch nichts von gehört. Und die deutschen Meisterschaften finden nächstes Jahr in Pforzheim statt. Erst Leonberg, dann Pforzheim. Ich weiß nicht, was sie tun. Die Anmeldung startet morgen. Also die richtige, die nicht nur für Mitglieder ist. Die für Mitglieder war jetzt vor einer Woche. Ich hoffe, ich krieg dann morgen noch einen Platz. Bitte nehmt ihn mir nicht weg. Nee, ihr könnt euch auch melden. Genau. Das waren so die Wettbewerbe, die es demnächst noch geben wird. Es gibt inzwischen übrigens auch Marathons. Ich bin in zwei Wochen in München bei einem 10-Stunden-Marathon, wo sich Leute in so Sechser-Teams finden. Und dann dürfen immer 4 Leute puzzeln und man wechselt sich so ab und puzzelt 10 Stunden lang durch. Es gibt inzwischen auch 24 Stunden Marathons davon. Es ist Wahnsinn. So, und wann probieren wir das Ganze aus? Ja, jetzt. Ich habe hier ein paar Puzzle dabei. Ich kann die dem ganzen Event ausleihen. aber jetzt sind jetzt nicht so viele Leute hier, deswegen vielleicht lege ich sie auch später einfach in den Ruheraum. Wenn man sich die ausleiht, dann achtet bitte darauf, dass ihr sie mir auch vollständig wieder zurückgibt. Also keine Teile verlieren bitte und halbwegs gut behandeln. Das geht natürlich beim Speedpuzzeln nur so semi, weil wenn man schnell versucht, schnell zu sein, dann ja, kann man vielleicht nicht so gut darauf achten, dass da jetzt nicht irgendwo ein Karton sich ein bisschen, oder die Pappe sich so ein bisschen löst, was auch kein Problem ist. Ich empfehle den Leuten, die da Bock drauf haben, das zu zweit zu machen. Bei 500 Teile alleine schon bis zu 2 Stunden anfangs in Anspruch nehmen kann. Und wir sind ja auf einem Event und wir wollen alle irgendwas anderes machen. Deswegen würde ich eher vorschlagen, dass man das zu zweit macht. Oder wenn man keinen zweiten findet, dann kann man auch mich ansprechen. Ich habe nichts dagegen, das ganze Wochenende zu puzzeln. Genau. Ich bin das ganze Wochenende lang da und mich kann immer jeder ansprechen, wenn derjenige ein Puzzle haben will. Wie gesagt, je nachdem, wenn ich merke, dass da jetzt nicht so viel Leute da jetzt Bock drauf haben, dann lege ich die einfach in den Ruheraum. Da gibt es auch noch andere, da kann man sich dann da einfach bedienen. Ich sage euch jetzt kurz die Motive, die ich dabei habe. Ich habe 2 kleinere Puzzle dabei, ein 200er, ein 300er, einfach weil ich nicht so viele Puzzle unter 500 Teilen besitze, weil die sind so schnell vorbei. Deswegen haben wir hier nur 2 dabei, die man alleine machen kann, wenn man da mal so ein bisschen was testen möchte. Und dann habe ich noch 500 Teile Puzzle. Da gibt es jetzt 2 Folien. Einmal die hier, das sind alle Ravensburger. Wir haben oben ein Postkartenmotiv, das ist jetzt Paris, weil gestern bei Müller gab es irgendwie nur Paris. Ich wollte eigentlich New York mitbringen, aber naja. Da wollte Heilbronn mich nicht bedienen, deswegen gibt es jetzt Paris. Dann Vinyl, das ist auch ein sehr gutes Einsteigerpuzzle. Darunter haben wir Brunch Crunch, das ist sehr gut für Pairs. Und daneben noch ein leichteres Skandinavien-Motiv und nicht das komische von vorher. Und dann habe ich noch diese 3 mit. Das linke ist Garden Center, das war dieses Jahr in Siegen bei der Pairs-Kategorie. Würde ich auch nicht empfehlen, alleine zu machen. Das ist schon eher schwieriger. Das Verschwommene in der Mitte ist Ole Puzzles. Das heißt, die Puzzle-Marke von Alejandro, die ich vorher erwähnt habe. Und das daneben ist noch ein Travel-Puzzle, Green Dreams. Das hatte ich diese Woche bei einem Online-Wettbewerb und ich fand es einfach schön. Deswegen ist es auch mit dabei. Man kann sich das auch leihen, ohne Speed zu puzzeln. Ihr könnt auch die einfach so puzzeln. Ist auch okay. So, und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zu Speedpuzzlen verführen. Cool. Es gibt halt echt keinen Herald, wo ich jetzt eine Fragerunde starten kann. Ne? Hat irgendwer Fragen? Du sitzt da zu zweit oder zu viert. Also, genau. Also man kann dann entweder sich zu zweit direkt anmelden oder man sucht dann über Discord oder so sich eine zweite Person oder halt ein Team. Und dann sitzt man da zu zweit an einem Puzzle oder zu viert. Und man muss immer am selben Puzzle. Und bei der Teams-Kategorie hast du manchmal, dass du 2 Tausender machen musst. Und da musst du die aber auch hintereinander machen. Also immer die Leute immer an einem Puzzle. Was auch dazu führt, dass man vielleicht keine Berührungsängste haben darf, weil wenn du zu viert über so ein 1000-Teile-Puzzle gelehnt bist, dann, ja, du fasst alle irgendwo an. Das ist, ja. Genau. Gibt's noch Fragen? Oh, es gibt einige Fragen. Ich weiß nicht, wer. Du zuerst.
Was für Besonderheiten gibt's bei den Strategien, wenn man jetzt in der passt? Also, wie kommt man sich da nicht in die Quere?
Ja, die Strategien sind da natürlich ein bisschen anders. Prinzipiell ist es so, dass wenn du als Pair puzzelst, am Anfang dich erstmal absprichst, okay, ich mache jetzt den Rand, du sortierst schon mal weiter aus oder okay, wenn man schon länger miteinander puzzelt, kennt man die Stärken, Schwächen voneinander und weiß vielleicht, okay, ich kann gerade besser mit Farben, ich mache mal irgendwie einen farbigen Teil, du bist besser mit Details, deswegen sortier du mal weiter aus. Also man muss sich immer so ein bisschen absprechen. Bei Teams genauso, wenn du zu viert bist und vielleicht weißt, okay, der eine ist sehr viel schneller als ich und dann gibt's einen langsameren, dann sortiert der langsamere vielleicht eher und die anderen puzzeln schon mal so schnell sie können. Also die Strategien sind da immer so ein bisschen anders dann wieder. Ja. Genau, also tatsächlich gibt es per Post, du bekommst dann ein Paket, das ist dann das Puzzle im Papier eingeschlagen, damit du es eben auch weiterhin nicht siehst und bekommst dann über E-Mail einen Link zu einem Google Meet oder Zoom oder was auch immer sie dann nutzen und dann musst du dich da einloggen mit deinem Nicknamen und dann musst du die Kamera positionieren, dass eben alles auf deinem Tisch sichtbar ist und dann puzzelst du da und dann gibt es da meistens ein, zwei Kommentatoren, die dann ja wie so in so einem Livestream das auch kommentieren. Und so läuft das. Ja.
Gibt es Einschränkungen bei den Unterlagen, die man verwenden darf? Zum Beispiel so eine Playmat von Trainkart-Games? Ist das erlaubt, was beim Trainkart-Tisch sein?
Bei den Wonder-Wettbewerben weiß ich es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, die haben da gar nicht so die Vorgaben, was den Tisch angeht. Kam mir zumindest bis jetzt nicht unter tatsächlich. Aber normalerweise will man ja auch nur den Tisch nutzen oder irgendwas Einfarbiges, damit man die Puzzleteile gut sehen kann. Ne? Also... Weil sonst, wenn du eine Unterlage hast, wo irgendwas draufgedruckt ist, dann siehst du das Puzzleteil ja nicht mehr, was drauf liegt. Deswegen meistens willst du selbst ja was hauptsächlich Einfarbiges nutzen. Ja. Mehrere tatsächlich. Also es gibt Marathons, die haben das inzwischen so gemacht. Bei den letzten 24-Stunden-Marathon, von dem ich gehört habe, hatten die, glaube ich, 18 Puzzle. Und das waren dann teilweise 500 Teile, teilweise 1500 Teile, also über sämtliche Größen. Und dann hast du die aber in einer bestimmten Reihenfolge bekommen, damit die Organisatoren wahrscheinlich so ein bisschen sich merken können, wo du gerade bist. Und dann hast du immer das nächste dann von den Organisatoren bekommen. Und so läuft das dann ab, dass du wirklich dann ein Puzzle nach dem anderen machst und aber selbst organisieren musst, wer von deinem Team jetzt am Puzzletisch sitzt. Weil du eben nur zu viert puzzeln kannst, dein Team aber größer sein kann, weil natürlich kann nicht eine Person einen Tag durchpuzzeln, habe ich gehört. Ich würde es testen. Aber normalerweise wechselst du dann halt durch, damit du auch mal eine Pause bekommst und nicht 24 Stunden oder 10 Stunden durchpuzzelst. Ich bin, wie gesagt, in 2 Wochen bei meinem ersten Marathon. Ich hätte schon Bock, 10 Stunden durchzupuzzeln. Mal gucken. So. Hat noch jemand eine Frage? Super, dann war's das von meiner Seite aus. Ich wünsche euch eine schöne DHCP und wenn ihr Puzzle haben wollt, kommt zu mir.